Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kopf trifft Körper mit mir, Julia, der Physiotherapeutin.
Und Julia, der Psychologin.
Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Vielleicht habt ihr die letzte Folge ja schon gehört und wisst, was heute dran ist. Und falls nicht, es soll heute um negative Glaubenssätze gehen, wie sie uns blockieren, wie man sie vielleicht auflösen kann, aber auch natürlich, wie wir es immer machen, was sind Glaubenssätze überhaupt, wie entstehen sie und ja, wie lösen wir sie auch nicht auf. Und um euch mal wieder, wie immer, abzuholen, eine ganz kurze Definition in Anführungszeichen. Glaubenssätze sind tief verankerte Überzeugungen über die Welt oder uns selbst. Ja, vielleicht hast du das schon mal gehört, diese negativen Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich kann nichts, alle Menschen wollen mir Böses zum Beispiel, aber auch so etwas wie die Erde ist rund, das ist, oder die Erde ist eine Kugel, oder die Erde ist eine Scheibe, nein. Auch das sind Glaubenssätze. Ja, wie gesagt, es geht über die Welt und uns selbst. Und diese Glaubenssätze, die beeinflussen unser Denken, unser Handeln, aber auch unsere Wahrnehmung natürlich. Genau, da gehen wir jetzt auch gleich natürlich nochmal intensiver drauf ein. Und ja, warum ist es denn so wichtig, an denen auch zu arbeiten? Ich habe es ja gerade auch schon gesagt, sie beeinflussen Denken, Handeln und Wahrnehmen. Das heißt, wenn du einen blockierenden Glaubenssatz hast, dann beeinflusst das natürlich dein ganzes Leben, dein Handeln. Und wenn wir diese Sätze transformieren können, das klingt jetzt total blöd, aber dann kann sich halt auch wirklich dein Leben ändern. Ja, auch wenn sich vielleicht dein ganzes Umfeld und so nicht verändert hat, trotzdem allein dadurch, dass du diese Blockade nicht mehr in dir hast, ändert sich so viel, ja, dass du ja, einfach dann ein positiveres Leben hast. Ich hoffe, ich habe euch jetzt Lust gemacht auf diese Folge und Julia, wenn du magst, kannst du mal erzählen, wie denn sowas entsteht zum Beispiel oder das, was du jetzt gerade auch sagen möchtest natürlich.
Ja, gern. Also innere Glaubenssätze kann man schon sagen, dass sie meistens oder sehr häufig in der Kindheit entstehen. Es ist schon so, dass im Erwachsenenalter sich teilweise auch noch Glaubenssätze ausbilden, vor allem wenn wir sie uns bewusst machen. Aber dieses Unbewusste, was passiert, das passiert in der Kindheit. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, wenn wir jetzt alle mal an ein kleines Kind denken. So Kindergartenalter, 3, 4 Jahre alt, wir kennen das Kind nicht, aber das Kind, das ist hingefallen und beim Spielen und hat sich das Knie aufgehauen und es kommt jetzt weinend zu uns und ist ganz aufgelöst. Wie würde eine liebende Mama reagieren? Eine liebende Mama würde wahrscheinlich, oder eine liebende Bezugsperson, muss nicht unbedingt die Mama sein, würde sehr wahrscheinlich so reagieren, dass sie das Kind auf den Schoß nimmt oder erstmal zu sich nimmt, vielleicht die Wunde versorgt, je nachdem, was da passiert ist. Aber vor allen Dingen sagt du, pass auf, das hat jetzt ganz schön wehgetan, jetzt hast du dich ganz schön erschreckt, dann komm, ich nehme dich in den Arm. Also sprich, die Mama nimmt die Gefühle auf, in unserem Beispiel, die vorhanden sind, verbalisiert sie und spricht denen eine Bedeutung zu. Also Mensch, kann ich mir vorstellen, dass du dich erschreckt hast, ist ja ich ein in das Kind hineinversetzen, in die Gefühlslage des Kindes und es dann Code zu regulieren als Bezugsperson. Und das Kind lernt in diesem Fall, wenn es so eine tolle Bezugsperson hat, Mensch, ich bin es wert, dass ich hier versorgt werde. Ich bin es wert, dass man mich sieht. Meine Bedürfnisse sind anderen Menschen nicht egal. Also das wäre ein Beispiel, wo das Kind merkt, ich darf sein. Ich darf sein mit allem, was ich mitbringe. Wenn jetzt eine Mama oder eine Bezugsperson nicht so super auf diese Situation reagiert und zum Beispiel sagt, ach Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen, Indianer, kenn doch keinen Schmerz. Oder Mensch, der Daniel, der ist vorhin auch hingefallen und hat sich auch nicht so gehabt. Oder der war auch nicht so zimperlich. Also wenn jetzt eine Bezugsperson das eher bagatellisiert, rationalisiert, abwertet, dann kann ein Kind eine innere Vorstellung bekommen von ich bin nicht hart genug, ich bin nicht wertvoll, Und meine Gefühle, die ich gerade fühle, sind ja offensichtlich nicht okay, sonst würde die Person nicht so reagieren, wie sie reagiert. Also ein Kind nimmt es immer zu sich. Die Reaktion von außen nimmt es immer zu sich und versucht, die Verantwortung dafür zu übernehmen, weil ja das innere Überleben davon abhängt. Von der Gunst einer Bezugsperson. Und deswegen ist ein Kind immer in der Überanpassung, wenn es ums Überleben geht. Und wenn ein Kind wiedergespiegelt bekommt anhand der Reaktion der Bezugsperson, dass es nicht wert ist, dass man es ernst nimmt und dass es um sich gekümmert wird, dann wird diese innere Repräsentation anhand eines Glaubenssatzes verfestigt. Und das geht in 1000 Bereichen, das geht in 4 verschiedensten Situationen, funktioniert das. Und ich finde es so schön, wie du es gesagt hast, ja, es prägt uns weitestgehend dann noch im Erwachsenenalter. Und das ist, ich stelle es mir gerne so vor wie eine Brille, die ich aufhabe, durch die ich meine Umwelt betrachte. Weil die Glaubenssätze sind die Basis, aus der ich die Welt betrachte. Also wenn ich jetzt sozusagen denke, ich bin nicht wertvoll, dann sehe ich vielleicht Verhaltensweisen von anderen mir gegenüber kritischer, als wenn ich den Glaubenssatz hätte, Mensch, ich bin wertvoll. Also es prägt so viele Wahrnehmungen, es prägt aber auch mein eigenes Verhalten, vielleicht treffe ich dann mehr Vorsichtsmaßnahmen. Also es bezieht so verschiedene Bereiche des Lebens dann mit ein. Und wie wertvoll das ist, wenn wir diese verändern, das hast du vorhin schon im Ansatz beschrieben. Also ich kann das wirklich als Game Changer in der Therapie beschreiben, sehr häufig. Und es ist auch, dass die Menschen vom Überleben ins Leben kommen. Und das ist einer der schönsten Punkte, die ich miterleben darf, wenn Leute wirklich ihre eigenen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen und nicht mehr gehemmt sind von Glaubenssätzen, die im Heute destruktiv sind.
Ja, was da auch ganz interessant ist, weil viele Menschen sagen ja, aber es ist ja auch so. Ja, also ich habe diesen Glaubenssatz, aber genau das erfüllt sich ja auch immer. Ja, jetzt brauche ich natürlich ein Beispiel, vielleicht jetzt nicht dieser Klassiker, ich bin nicht gut genug, sondern vielleicht, ich bin immer pleite. Ja, sowas gibt es ja auch. Und dann spirituell kann man das ja so erklären, ja, man zieht quasi das an, was man denkt. Aber ich finde es auch interessant, ich habe natürlich auch so ein bisschen vorher immer recherchiert, ein bisschen bereite ich mich ja doch auf die Folgen vor, dass natürlich auch dann, wie gesagt, die Glaubenssätze beeinflussen unsere Wahrnehmung. Und es gibt ja auch dann diese selektive Wahrnehmung, zum Beispiel jetzt mal ganz oberflächlich gesehen, ich möchte mir ein neues Auto kaufen und zwar soll es ein Audi sein, ja, in Rot. Und plötzlich sehe ich nur noch rote Audis rumfahren, ja. Und ich sage, das war doch vorher nicht so. Oder oh, ich weiß noch, als ich schwanger war, habe ich plötzlich nur noch Schwangere gesehen, ja. So diese selektive Wahrnehmung und das kann man dann ja zum Beispiel, also kann man auch auf manche Glaubenssätze übertragen. Also zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht, ich bin pleite, vielleicht ein bisschen schwierig, weil das ist nun mal der Kontostand, aber zum Beispiel dieses, alle Menschen wollen mir Böses, alle Menschen sind unfreundlich zu mir, alle Menschen nutzen mich aus. Ja, die selektive Wahrnehmung richtet sich daran, darauf, wenn Menschen dir gefühlt was Böses wollen oder dich gefühlt ausnutzen. Aber die ganzen positiven Rückmeldungen, die werden wie ausgeblendet. Ja, das heißt, es bestätigt dich in deinem Glaubenssatz und fördert den natürlich auch noch. Also diese selektive Wahrnehmung. Vielleicht kannst du jetzt da auch mal selber drüber nachdenken. Wo war das denn so? Und dann gibt es auch noch diese Möglichkeit, dass vielleicht was passiert, was deinen Glaubenssatz nicht bestätigt. Und es ist dann meistens nicht so, dass sich dann sofort der Glaubenssatz sofort ändert, sondern es ist oft so, dass die Wahrnehmung dann sogar geändert wird, dass dein Glaubenssatz wieder stimmt. Also da spielt uns dann das Gehirn sogar einen Streich irgendwie. Oder was ich zum Beispiel auch merke, ich habe auch so ein Finanzthema, also Da werde ich auch noch mal bald hingucken. Jetzt habe ich nämlich viel mit mir persönlich gearbeitet. Aber immer das Gefühl haben, es ist nicht genug Geld da. Und es ist lustigerweise ganz unabhängig davon, was auf meinem Kontostand ist. zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, ich bin immer pleite, das ist nicht mein Glaubenssatz, aber es ist nicht genug Geld da. Und das war schon so, als ich, weil, keine Ahnung, 15 war, das war, als ich gefühlt am Existenzminimum gelebt habe. Und es ist jetzt auch so, wo ich mit meiner Familie im Haus wohne, immer das Gefühl zu haben, es ist nicht genug da. Auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Also super, super spannend finde ich, wie wir uns dann auch, ja, auch das Thema damit, dass es ein Gefühl damit verbunden ist, ne? Dass es nicht nur der Satz ist, den wir haben, sondern auch immer das Gefühl.
Und das macht es ja auch so mächtig.
Ja.
Diese damit aufkommenden Gefühle, die machen das so, so mächtig in unserem Alltag. Und was du vorhin noch so schön gesagt hast, das Beispiel von ich bin pleite, du hast da jetzt gerade die selektive Wahrnehmung erklärt, aber es ist halt auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist es halt auch noch. Weil klar nehme ich zum einen Sachen dann selektiert wahr und Entschuldigung, ich nehme sie nur noch selektiv wahr. Das heißt, ich nehme nur noch das wahr, was auch zu meinem Glaubenssatz passt. Aber zum anderen befeuere ich unbewusst verschiedene Dynamiken, dass sich nämlich genau das wieder erfüllt, dass ich pleite bin. Also wenn ich zum Beispiel jetzt den Glaubenssatz habe, ich bin immer pleite, dann ist es vielleicht auch schon wurscht, wenn ich mir jeden Tag auf der Arbeit ein Belegtes hole, weil ich mir denke, naja, ändert ja sowieso an meinem Pleite-Sein nichts, dann haue ich es vielleicht auch unterbewusst oder unbewusst mehr raus und dadurch erfüllt sich's dann wieder. Also ich produziere sozusagen selber künstlich so eine Schleife, die von meinem Glaubenssatz abhängt. Und wenn mir das bewusst wird, kann ich es natürlich auch angehen. Aber neben der selektiven Wahrnehmung spielt dann die selbsterfüllende Prophezeiung noch eine große Rolle, die dann da auch noch eine Sogwirkung haben kann.
Ja, super. Also super, das mal so wirklich zu hören, weil ich finde, dass eben Glaubenssätze oft so oberflächlich einfach behandelt werden. Das habe ich ja kurz in der letzten, oder haben wir kurz in der letzten Podcast-Folge ja auch erwähnt, dass viele sagen, ja, begegne dem einfach mit positiven Affirmationen. Wenn du denkst, ich bin nicht gut genug, dann sag nur, ich bin gut genug, ich bin gut genug. Und das funktioniert nicht. Sorry, aber das funktioniert nicht. Weil, also zum einen, und ich finde sogar, das macht es manchmal schlimmer, weil innerlich, du gehst ja in Richtung Ablehnung. Du sagst was, was ich nicht so empfinde. Und da sind wir auch wieder bei dem Gefühl. Also es ist ja nicht nur, dass ich denke, ich bin nicht gut genug, sondern ich fühle mich vor allem nicht gut genug. Und das ist ja oft das viel Schlimmere, finde ich, dass dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, das ist ja auch das Schlimme. Und wenn ich dann einfach nur, ich bin gut genug, funktioniert halt nicht. Das ist ein netter Gedanke und man kann es mit Sicherheit auch integrieren, indem man den Satz dann shiftet. Aber da muss halt viel Vorarbeit passieren davor. Genau, und ich überlege jetzt noch, ob wir schon an dem Punkt sind, wo wir schon über Lösungsansätze sprechen. Ich glaube, wir können schon fast langsam in die Lösung hineinspringen.
ja, können wir.
Weil, da kommen wir, Julia, zu deinem wunderschönen Satz, den darfst du jetzt nochmal sagen.
Genau, da sage ich sehr gerne. Der heißt, was sein darf, verändert sich. Und meint, alles, was aus dem Unbewussten ins Bewusstsein kommt, sprich alles, was ich auf einem Silbertablett anschauen könnte, das hat die Chance, verändert zu werden. Denn alles, was mir nicht bewusst ist, wovon ich gar nichts bewusst weiß und wahrnehme, kann ich nicht anpacken. Also alles, was sozusagen sichtbar vor meinem inneren oder äußeren Auge wird, kann verändert werden. Und das ist sozusagen unsere Basis, dass wir uns ganz viele Dinge, in dem Fall Glaubenssätze, erstmal bewusst machen müssen.
Ja, also ich fand den nämlich super, super schön. Und was ja auch dieser Satz, was sein darf, verändert sich, ganz klar zeigt, ist, dass wir unseren Glaubenssatz erstmal akzeptieren dürfen. Und Akzeptanz bedeutet ja nicht, dass ich das toll finde, sondern einfach nur sehe, dass ich zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, dass ich das fühle. Das ist einfach momentan meine Realität. Und dann auch anzuerkennen, dass dieser Satz nicht da war, um mir zu schaden, sondern es ist einfach die Folge von ja, meiner Kindheitserfahrung, meinen Bewältigungsstrategien als Kind und ja, war mir damals vielleicht sogar dienlich. Ja, also jetzt nicht, ja, genau. Und deswegen dann auch zum Beispiel, dann weiß ich nicht, mit Hass oder Wut gegen sich selbst oder auch gegen die Eltern zu sein, das darf auch sein. Natürlich darf man auch wütend sein, das ist ganz klar. Aber es bringt halt nichts, diesen Satz einfach wegzudrücken und zu sagen, nee, ich will den einfach weghaben. Und ja, einfach diese, es ist einfach nötig, den auch erstmal zu akzeptieren, anzunehmen und zu erkennen, dass es nötig war. Und dann, wie du so schön sagst, dann kann es sich auch verändern. Weil viele Dinge, also Glaubenssätze, wie aber natürlich auch Emotionen, wie auch deine Symptome, um jetzt da vielleicht nochmal den Kreis zu schließen, auch deine Symptome, wie ob es jetzt Kopfschmerz, Schwindel oder sowas ist, all das darf auch erstmal akzeptiert und gesehen werden und dass es alles auch einfach ein Weg ist, mit dir zu kommunizieren, dass es auch die Sprache deines Körpers, deines Nervensystems ist und Glaubenssätze gehören da eben auch dazu. Und ich glaube, dieser erste wichtige Schritt, der essentielle Schritt der Akzeptanz, der das in mein Bewusstsein kommen zu lassen, wird einfach von wahnsinnig vielen Menschen aus, also übersprungen, habe ich das Gefühl.
Ja, bin ich ganz bei dir. Es ist ja auch nicht unbedingt nicht unbedingt angenehm. Es ist ja eher unangenehm, das zu sehen. Dann sind natürlich auch unangenehme Gefühle damit verknüpft. Vielleicht dann auch noch eine Familiengeschichte im Hintergrund. Natürlich ist es schön, das wegzudrücken, aber es bahnt sich eben meistens im Erwachsenenleben dann einen unangenehmen Weg und hindert uns an ganz vielen Entfaltungsmöglichkeiten und auch teilweise an Heilung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dem Raum einräumen und wie du es schon gesagt hast, da es schaffen, neutral anzunehmen. Ich muss es nicht gut finden. Das ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen. Ich muss es nicht gut finden. Ich kann schon sagen, das ist großer Mist. Also natürlich. Und ich muss jetzt auch meinen Eltern nicht dankbar sein dafür. Also das muss ich nicht. Ich kann auch meine Haltung haben von mir wurde Unrecht getan oder na, das kann ich für mich ganz klar haben. Nur wenn ich es schaffe, da sozusagen innerlich mit der weißen Flagge zu wehen und zu sagen, gut, es schmeckt mir jetzt eigentlich nicht so, aber ich versuche es wenigstens mal anzuschauen und nicht gleich mit der Keule draufzuhauen, dann habe ich nämlich die Möglichkeit, das zu modifizieren oder da ja, was zu verändern, aber was du gesagt hast, auch den Überlebensmechanismus zu würdigen. Bitte, bitte, es ist auf jeden Fall ein Überlebensmechanismus gewesen in der Kindheit. Weil wenn nämlich das Kind nicht denkt, ich bin nicht wertvoll, wenn es nicht auf sich nimmt, dann müsste es ja auf die Außenperson beziehen. Und was würde das für ein Kind bedeuten, innerpsychisch, wenn es klar hätte, boah, die Mama hat ein Problem. Das wäre gleichzusetzen mit, wir sterben alle. Deswegen nimmt es das Kind auf sich. Und bitte, bitte, deswegen gilt es, das zu würdigen. Das ist nicht irgendwie eine hirnverbrannte Idee von unserem Gehirn, sondern es ist ein Überlebensmechanismus, der dazu beigetragen hat, dass wir das überlebt haben. Deswegen gilt es, das bitte immer zu würdigen. Das ist hochintelligent, das so zu machen. Wir müssen halt heute oder wir haben heute als Erwachsene die Chance, da nochmal drüber zu gucken und Inventur zu machen, zu sagen, ja gut, ist jetzt irgendwie auch ein bisschen verstaubt, die Kiste, oder hätte ich gerne weiterhin, kann man ja auch sagen. Man hat ja auch gute, positive Glaubenssätze. Aber zumindest, dass ich als Erwachsener mal gucke, was will ich denn behalten und was will ich nicht mehr behalten. Und das ist ja das Gute. Wir haben ja diese Macht.
Ja, weil Akzeptanz bedeutet nämlich auch nicht, dass du etwas nicht verändern darfst. Also Akzeptanz bietet ja auch dann die Möglichkeit zur Veränderung. Weil es bedeutet nicht, dass man dann ja in die Opferhaltung fällt und ja, ich akzeptiere das, aber ich bin so arm dran, ich hatte so eine schlimme Kindheit und jetzt kann ich nichts mehr ändern. Nein, du bist jetzt erwachsen, vermutlich, wenn du das anhörst. Und jetzt hast du endlich die Möglichkeit, die Kapazität, etwas zu verändern. Ja, wir wissen, dass unser Nervensystem, unser Körper ist plastisch, er kann sich verändern und solche Glaubenssätze können verändert werden. Ja, aber nicht indem wir einfach nur irgendwas Positives drüber sprechen, sondern halt indem wir mal hingucken, was denn alles so passiert ist. Und ich möchte natürlich an der Stelle auch sagen, dass es natürlich deutlich einfacher geht, wenn man das mit Coach oder Therapeutin macht, das ist klar. Aber es gibt natürlich auch Glaubenssätze, die wir selber auch anschauen, bearbeiten können. Und ganz wichtig, das ist auch nicht mit einem, oft nicht mit einem Mal getan. Aber man kann es halt auch super einfach integrieren, finde ich, in seinen Alltag, da immer wieder hinzugucken. Weil, wann sind denn so Situationen, wo wir merken, ah, da war wieder so ein Glaubenssatz vielleicht. Ja, was heißt Schuld dran? Aber ich finde immer so, wenn wir übermäßig auf eine Reaktion, nochmal. Ich finde immer, wenn wir übermäßig auf eine Situation reagieren, also zum Beispiel jemand hat was zu dir gesagt, wo man dann sagt, ja, ich habe es ja nicht böse gemeint oder so. Und es soll jetzt auch nicht alles legitimieren, was man so sagt, aber jemand zum Beispiel sagt, boah, du warst einkaufen, hast du meinen Joghurt mitgebracht? Und dann sagst du, nee, habe ich jetzt nicht. Und dann sagt der eine, ach, es ist dann quasi genervt, dass du den Joghurt nicht mitgebracht hast. Und du merkst, dass es dich total wütend macht, ja? Dass du gerade ausrasten könntest und dem anderen gerade den Joghurt am liebsten an den Kopf schmeißen würdest. Ja, dann merkst du, die ist vielleicht ein bisschen stark, die Reaktion dafür, weil ich meine, der andere darf auch genervt sein, du darfst von dem anderen genervt sein, das ist ganz normal, das ist auch okay, man darf auch mal wütend sein, aber wenn dieses Übermäßige, so du würdest jetzt am liebsten Sachen schmeißen, würdest am liebsten laut rumschreien, wegen einer kleinen Kritik bezüglich Joghurt.
Zu dem Beispiel passend würde vielleicht ein Ich werde nie gehört passen, weil also wenn ich mir die Situation jetzt so vorstellen, von außen so aufdröseln würde, dann ist es so eine typische Situation von die Rechnung beim falschen Schuldner begleichen. Weil du regst dich doch in dem Moment dann auf, dass er vielleicht noch nicht mal was gesagt hat. Also dass er noch nicht mal gesagt hat, Schatz, kannst du mir bitte einen Joghurt mitbringen? Hätte er das getan und du hättest es vergessen, dann würde es sich gar nicht so echauffieren. Du regst dich aber auf, weil er es nicht gesagt hat, aber dann davon ausgehend, dass du ja gefälligst deine Gedanken zu lesen hast. Und da wäre das Gefühl vielleicht schon, ich bin es, oder der Glaubenssatz, der dahinter steckt, ich bin es nicht wert oder ich habe keinen Raum, in dem der andere nun nicht mal das nötig hat, mir seine Gefühle oder seine Bedürfnisse, in dem Fall jetzt der Joghurt, zu verbalisieren. Das kann natürlich dahinter stecken. Und ich finde das sehr schlau, was du gesagt hast. Immer dann, wenn meine Emotionen nicht angemessen der Situation sind, dann kann ich hellhörig werden. Und aus dem therapeutischen Gesichtspunkt würde ich dann die Rechnung beim falschen Schuldner begleichen. Das heißt, wenn du jetzt deinen Mann den Joghurt an den Kopf haust, bist du ja eigentlich wütend auf, was weiß ich, dein Papa oder deine Mama oder deine Bezugspersonen, die dich vielleicht nicht gefragt haben, die nicht mit dir gesprochen haben, aber dann was von dir erwartet haben, was dir gar nicht möglich war. So, und dann agierst du es an deinem Mann aus, aber eigentlich müsstest du den Joghurt an deiner Mama, also an den Kopf deiner Mama hauen. So, dann wäre die Rechnung beim richtigen Schuldner verglichen. So, ja, es hätten so einige verdient.
Ja, lasst uns mit Joghurt werfen, ja. So, erste Aufgabe, schreib eine Liste von Menschen, die den Joghurt am Kopf verdient hätten.
Ja, bitte tu das. Dann hast du auf jeden Fall einen wertvollen Hinweis, wo vielleicht irgendeine Kiste angelaufen ist oder sich ein Glaubenssatz gebildet hat, der jetzt vielleicht im Alltag ungemütlich wird. Und das ist ja das Schöne, was du gerade beschrieben hast. Es hindert mich heute im Alltag, also ich diskutiere mit meinem Mann über diesen doofen Joghurt oder vielleicht auch nicht und es regt mich wahnsinnig auf. Aber die Kiste, die ist viel früher entstanden, nämlich in der Kindheit. Und hat damals eine schützende Wirkung auf mich gehabt, ist aber heute super hinderlich, weil ich mit meinem Mann dann wegen Joghurt streite. Und also glaub mir, es ist halt dann auf 1000 Bereichen wirkt sich das dann auf, weil ich habe ja dann die Brille auf. Und zwar die Ich-bin-nix-wert-Brille. Und dann werde ich, so wie du es vorhin so schön erklärt hast, dann werde ich auch noch alles durch die Brille wahrnehmen. Dann begleiche ich wieder die Rechnung beim falschen Schuldner. Dann wird er am Ende noch angetriggert dadurch. Also und es steigert sich schön. Also und deswegen ist es so machtvoll, wenn wir da mal hinschauen.
Ja, genau. Also weil man muss natürlich auch erstmal herausfinden, was sind denn meine Glaubenssätze. Weil natürlich kann man die auch, ich finde, man kann sie auch so ein bisschen durchtesten, wenn ich so sage, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, was macht das in mir? Ja, löst das irgendwas aus? Wenn der zutrifft, finde ich, dann löst es auch immer irgendwie so ein Gefühl aus in mir. Also so geht es natürlich auch. Du kannst deine Situationen reflektieren und überlegen, was dahinter steckt. Oder du nimmst dir mal eine Liste an Glaubenssätzen. Ich glaube, die gibt es ja zuhauf im Internet zu finden. Sprichst die mal wirklich laut aus und schaust, was es mit dir macht. Also wo fühlst du dich getroffen? Wo fühlst du dich vielleicht, oh, wo kommt ein enges Gefühl in der Brust oder eine Übelkeit oder ein Druck im Magen? Was weiß ich. Ja, wo merkst du, du reagierst und dann kannst du dir die mal rausschreiben und vielleicht fängst du nicht gleich mit dem an, der total übermäßig, wo du total übermäßig reagierst, sondern testest dich vielleicht erstmal an kleineren aus. Also so ist ja immer, finde ich, ganz gut, wenn man nicht gleich mit dem schlimmsten, größten anfängt.
Bitte, bitte, wir müssen üben, ja.
Genau.
Ja.
Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, finde ich, das einfach mal so. Oder viele wissen ja schon auch so ein bisschen, ah ja, damit habe ich schon ein Thema. Weil viele sind ja schon so im Laufe ihres Lebens mal in Kontakt gekommen mit Glaubenssätzen. Genau, dann, also wir haben jetzt unseren Glaubenssatz. Wir wissen, wir dürfen es akzeptieren. Wie geht es dann weiter? Wie machst du das denn in der Therapie? Also weil ich habe ja auch einen Ansatz, aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht machst du erstmal den therapeutischen Ansatz, wie man da rangehen könnte?
Gern. Also es ist so, wie du es jetzt gesagt hast, entweder spüre ich in mich rein oder ganz häufig kommen meine, jetzt im aktuellen Fall meine Kinder, mit irgendeiner Situation, die passiert ist. Und dann versuchen wir dem Ganzen eine Überschrift zu geben. Also wie du es jetzt gesagt hast, ist ja auch super passend, dass ich für mich die Liste mal durchspüre. Das kann ich gern machen. Ich kann auch Situationen aufschreiben, die mich nerven oder Lebensbereiche, die mich belasten und dafür dann eine Überschrift finden. Also die Herangehensweise, wie ich jetzt an die Glaubenssätze komme, die ist super individuell. Dem einen fällt halt Schreiben leichter, der andere liest sich lieber was durch. Da ist es ist auch völlig okay, aber wir versuchen immer, eine Überschrift oder eine Dynamik, ein Muster zu finden. Und ich frage dann immer die Kinder, wenn die jetzt mit einer Situation kommen, zum Beispiel, wo erkennst du denn das? Und dann sagen die ganz häufig, das kenne ich von der Mama. Oh, aha. Also wir gehen mal auf Spurensuche, wer zum Beispiel gesagt hat, also so ein Glaubenssatz, so ein klassischer, bringe ich jetzt mal aus der Praxis, so ein typisches Beispiel wäre, ich kann Mathe nicht. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört in deiner Schullaufbahn. Ich glaube, jeder durfte das schon mal von irgendjemandem hören, vielleicht sogar von sich selbst.
Auf jeden Fall, ja.
Und dann frage ich, wer sagt denn sowas? Ja, alle, das ist doch normal. Schau doch, ich habe doch eine 5 geschrieben. Und dann sage ich, ja, aber woher kennst denn du das, dass dir Leute gesagt haben, du kannst Mathe nicht? Ja, von der Mama. Aha, okay, das heißt, die Mama hat dich zum einen bewertet und dann sagt das Kind, ja, aber die Mama konnte halt Mathe auch nicht. Aha, das heißt, die Kiste geht vielleicht schon viel früher los. Also vielleicht von der Oma, oder ne, das kann ja auch so eine ganz alte Kiste sein, die dann weiter vererbt wird. Aber was wir dann erstmal klarkriegen ist, okay, der Glaubenssatz kommt eigentlich von der Mama. Das ist der Mama ihren Glaubenssatz. Wenn ich jetzt mal im Dialekt das einfach mal so raushaue. Das ist Mamas Glaubenssatz und den habe ich übernommen. Und jetzt haben wir den auf dem Tisch, ich bin nicht gut genug. Also und jetzt spezifisch noch in Mathe. Okay. Aber dahinter steckt doch, ich bin nicht gut genug. Und wenn ich jetzt mit ihr diesen Satz rausgefunden habe, dann fordere ich das Mädchen auf, spür mal in dich rein. Wie fühlt denn sich das an? Kannst du mir das mal beschreiben? Wenn ich jetzt ein Marsmännchen wäre, und du müsstest mir jetzt beschreiben, bin das erste Mal auf der Erde, wie sich das anfühlt, nicht gut genug zu sein. Kannst du mir mal erklären, wie das ist? Wie fühlt sich das an? Und dann kommt das Kind meistens ins Spüren und sagt, ich fühle mich mega traurig. Und ich habe Riesenangst und ich fühle mich abgewertet. Also dann kommen kommt meistens eine Liste an verschiedenen Gefühlen, die ich da natürlich auch im Körper verorten lasse. Und dann denken wir, dann versuchen wir einen Abstand zu gewinnen, weil das ist ja meist sehr intensiv. Dann gehe ich auf einen kognitiven Zugang und versuche den Glaubenssatz zu würdigen. Schau mal, da hat er geholfen. Ja, wie wertvoll. In den und den Situationen hat er mir geholfen. Wie wertvoll. Und dass die Kids dann auch innerlich zu sich sagen, also sich würdigen, sagen, okay, das war wertvoll in der Situation. Und der nächste Punkt ist dann der, dass wir gemeinsam überlegen, ist er eigentlich schlau? Hilft er mir heute? Und ich bin nicht wertvoll, hilft mir natürlich heute überhaupt nicht, wenn ich eine Matheprobe zu bestehen habe, die unglaublich schwer ist. Ich sehr viel dafür lernen muss, aber mich nicht konzentrieren kann, weil ich die ganze Zeit denke, ich pack's nicht, weil ich bin ja doof. So, oder ich bin nicht wertvoll, was auch immer dahinter steckt. Und dann bewerten wir das und gleichen das im Endeffekt an der Ist-Situation ab. Stimmt das denn? Ah nee, ich habe auch schon eine 3 geschrieben. Okay, dann kann man natürlich noch thematisieren, kann man jetzt den Wert anhand von Noten festmachen? Nein, kann man nicht. Aber zumindest dieses, ich kann Mathe nicht, stimmt nicht. Weil nicht bedeutet 6. So. Und dann haben wir irgendwie einen Realitätsabgleich und merken, oh, das stimmt ja heute auch gar nicht mehr. Der ist überholt, der ist verstaubt, der passt nicht mehr. Und dann überlegen wir gemeinsam, was würde denn eher passen? Und dann sagt die vielleicht, ich kann Mathe manchmal oder ich kann manche Themen in Mathe. Dann sage ich, okay, da kann ich mich drauf einlassen. Und wenn wir dann auf den Ich bin wertvoll kommen, dann ist es natürlich ideal. Ganz häufig geht es aber noch nicht, da ist es ein Schritt zu viel. Dann könnte man sagen, ich bin manchmal wertvoll, wenn das geht. Also wir suchen so lange nach etwas Passendem, bis mir das Kind sagt, ja, da bin ich d'accord, bin einverstanden, dann geben wir uns noch die Hand drauf. Und dann versuchen wir das mit einem Gefühl zu verknüpfen. Also ich frage dann, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt wertvoll wärst? Wenn jetzt kein Mensch auf der Welt geben würde, der sagen würde, du bist wertlos, sondern es wäre klar, du bist wertvoll. Wie würden sich das anfühlen? Dann lasse ich mir auch das wieder beschreiben. Und dann sagen meine Kinder vielleicht auch, ich kann mir das jetzt noch gar nicht richtig vorstellen. Und dann sage ich, komm, lass uns mal fantasieren. Was denkst du, wie sich das dann anfühlt? Na, ich könnte mir vorstellen, da fühle ich mich total stark. Dann sage ich, oh krass, und wie könnte sich das im Körper zeigen? Na, weiß ich nicht, vielleicht laufe ich dann aufrecht und stolz rum. Boah, das wäre ja super. Also, ne, wir kommen dann so in dieses Vorstellen, Imaginieren von Gefühlen, aber vielleicht fühlen sie es auch wirklich. Und dann würde ich dieses Gefühl mit einem Butterfly-Hack verankern, weil wir ja schon häufiger gehört haben, dass der Butterfly-Hack ganz wertvoll ist, um Gefühl und Kognition im gesamten Organismus irgendwie zu verbinden. Und dann würde ich mein Kind auf die Reise schicken, sozusagen. Immer wenn es jetzt wieder vor Mathe hockt und das Gefühl hat, oh, ich kann das nicht. Und dann aber auch kommt, ich bin nicht wertvoll oder ich bin doof. Sich bewusst zu machen, am Moment, das war die alte Kiste. Ich wollte ja wenigstens mal der neuen Kiste eine Chance geben. Und dann ist die Arbeit, sich daran zu erinnern. Wie hat sich das nochmal angefühlt? Okay, heute bin ich vielleicht nicht so gut drauf und kann es nicht so gut annehmen, aber es gibt auch Tage, da ist es anders. Also wenn Sie da ein inneres Zwiegespräch gehen und sich in dem Moment mit den Gefühlen verbinden, dann kann im Gehirn eine neue Autobahn geschaffen werden. Und da schließt sich wieder der Kreis. Und dann kann etwas Neues etabliert werden.
Ja, sehr, sehr schön. Das ist so spannend, weil so wie ich es angehe, und zwar mit EFT, also mit Tapping, ist eigentlich dem total ähnlich. Also es ist ja ganz, ganz oft so, dass es unterschiedliche Ansätze sind, die aber im Wesensteil dann doch gleich sind. Und wir haben ja dann schon gestern drüber gesprochen und dann musste ich auch schmunzeln, weil es ganz, ganz ähnlich ist. Ich sage nur ganz kurz, was EFT ist, weil sonst denke ich, was redet sie jetzt? Also EFT ist die Abkürzung für Emotional Freedom Technique. Und das ist eigentlich das Beklopfen verschiedener Akupressurpunkte. Und dazu wird ja so Elemente aus der Verhaltenstherapie kombiniert, so könnte man es sagen. Das ist jetzt nicht nur dazu da, deine Glaubenssätze zu verändern, sondern es zeigt auch, also die ist wirklich durch Studien sehr gut belegt. Es gibt dazu nicht nur eine Studie, sondern wirklich Meta-Analysen. und die ganz, ganz deutlich zeigt, dass signifikant Stress, Angst, Burnout reduziert werden kann. Also es ist wirklich effektiv. Das ist jetzt nicht irgendein Esoterik-Gedöns oder so. Nein, es ist wirklich nachgewiesen. Und das ist halt was, was man sehr gut auch selbst anwenden kann für sich und selbst erlernen kann, finde ich, dass man, also das, wo jetzt auch, natürlich muss man immer aufpassen mit Traumata, aber ich finde, dass das EFT doch sehr regulierend wirkt, wenn man das alleine macht, also so habe ich zumindest erlebt und auch die Leute, also ich bin da auch drin fortgebildet in EFT, also ist jetzt nicht was, was ich mir jetzt nur angelesen habe oder so. Ich benutze es jetzt zwar nicht als Coaching, aber zum Beispiel auch, wenn bei Patienten mal was hochkommt oder so, es ist einfach super, um sich super schnell zu regulieren. Also wenn man jetzt auch gemerkt hat, dass eine manuelle Therapie was ausgelöst hat, was ja durchaus passieren kann, was auch nicht immer vorauszusehen ist, ja, wenn Leute auch nicht offen über alles sprechen, was sie erlebt haben, ist es eine ganz tolle Technik, um jemanden wieder schnell ins Hier und Jetzt zu holen, wieder die Gefühle, den Stress, die Emotionen zu regulieren. Also mal so jetzt ganz allgemein gesprochen. Das funktioniert aber eben auch mit Glaubenssätzen ganz gut. Es ist nicht schlecht, wenn man vielleicht schon mal EFT gemacht hat, weil damit man vielleicht weiß, wo sind die Punkte und wie geht man grundsätzlich vor. Aber es ist ganz ähnlich, wie du es gesagt hast. Also ich brauche natürlich jetzt erstmal meinen Glaubenssatz. Den, wie gesagt, den kann man über Testen, über Analysieren herausfinden. Und ich beginne den zu sagen, diesen Satz. Also wenn wir jetzt einfach mal ganz klassisch, ich bin nicht gut genug, nehmen und schauen, auch was für ein Gefühl kommt dabei hoch. Ja, also du musst auch nicht jedes Gefühl immer benennen mit Wut. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug und empfinde die und die Wut, sondern es kann auch sein, dass du einfach merkst, dass mein Brustkorb zieht sich zusammen. Ja, also dass du kannst auch immer sowas beschreiben, weil ich weiß, dass es vielen schwerfällt zu sagen, ist es jetzt Wut, ist es Angst, ist es Trauer, ich weiß es gar nicht und das soll dich jetzt aber nicht hindern. Und am Anfang beginnt man die Session immer damit, zu akzeptieren, was ist. Und das, man klopft sich auf die Handkante, das ist quasi unter deinem kleinen Finger, der Teil der Hand, klopft man, ich empfehle es relativ langsam zu machen, aber du solltest deine eigene, deine eigene Frequenz natürlich finden. Und dann sagst du zum Beispiel, das ist wichtig, am Anfang das sehr, sehr ausführlich zu beschreiben, auch wenn ich mich nicht gut genug fühle und das in mir einen Druck in meinem Brustkorb auslöst, akzeptiere ich mich voll und ganz. Das sagt man dreimal. Wenn du dich mit akzeptiere ich mich voll und ganz nicht identifizieren kannst, kannst du auch einfach sagen, akzeptiere ich, dass diese Gefühle da sind. Das geht auch. Also irgendwas, wo du auch sagen kannst, ja, dahinter stehe ich, weil auch so dieses Ja, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin, ist für viele halt nicht realistisch. Deswegen sowas, akzeptiere ich mich voll und ganz, akzeptiere ich, dass die Gefühle da sind. So, und dann brichst du den Glaubenssatz so ein bisschen runter. Zum Beispiel sagst du einfach nur den Glaubenssatz oder wenn du sogar empfindest, dass gerade der Druck im Brustkorb größer ist, kannst du dir das rausnehmen. Du fängst an, die Punkte zu klopfen, oben am Scheitel zu klopfen und sagen, ich bin nicht gut genug oder mein Druck im Brustkorb oder so. Und dann klopfst du weiter, Innenaugenbraue, Außenaugenbraue, unterm Auge, unter der Nase, Kinn und zum also dann unterm Schlüsselbein und seitlich Brustkorb. Ich weiß, es ist jetzt gerade viel, aber ihr könnt euch diese Punkte überall anschauen. Ne? Also da braucht ihr nur kurz googeln und dann seht ihr diese Punkte sofort. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Und bei jedem Mal, wenn ihr dort klopft, wiederholt ihr diesen Satz. Danach schaut ihr, wie ist dann die Intensität. Ich habe vorher vergessen zu sagen, dass am Anfang auch die Intensität, also wie belastend ist es von 0 bis 10. Und dann schaut ihr, ob das sich schon verändert hat. Und bei manchen reicht es auch schon, du kannst es immer wieder machen, um den immer wieder zu regulieren. Oder du kannst halt intensiver rangehen, schauen, was liegt noch darunter, was für ein Gefühl. Dann kommt da vielleicht eine Wut hoch, ja, weil du früher so behandelt worden bist, dass du eben dich nicht gut genug gefühlt hast. Und dann kannst du nochmal eine Runde klopfen mit meine Wut und dann klopfst du die Punkte durch. Und vielleicht bist du irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, okay, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, belastet mich gerade null. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Das kann auch länger dauern. Aber sagen wir mal, du kommst tatsächlich irgendwann zu dem Punkt, wenn du auch alle damit verbundenen Gefühle geklopft hast, ich bin jetzt bei einer Null, dann kannst du auch mal versuchen, wie sich der gegenteilige Satz anfühlt. Also da kommt dann die positive Affirmation, so wie du es ja auch gesagt hast. Dann kann man schon versuchen zu shiften und sagen, wie fühlt sich das denn an zu sagen, ich bin gut. Du musst auch nicht sagen, ich bin gut genug oder ich bin gut so, wie ich bin. Sowas, ja. Wie fühlt sich das denn jetzt gerade für dich an? Und dann kannst du das nochmal eine Runde durchklopfen, indem du den Satz sagst. Aber wie gesagt, das wird jetzt vermutlich nicht in einer Session passieren. Und da wird sich sehr, sehr viel aufzeigen und verbundene Gefühle, Emotionen, Situationen. Aber das jetzt mal ganz grob erklärt. Und genau, da lohnt es sich vielleicht nochmal ein bisschen zu dem Thema zu recherchieren, zu EFT, wenn du sagst, boah, das hört sich für mich gerade voll cool an, das will ich mal ausprobieren. Da gibt es auch jede Menge YouTube-Videos und so. Und schau mal, ob da was dabei ist, was man mal ausprobieren kann.
Ja, das hast du echt toll erklärt, Julia. Also genau so würde es in Therapie auch ablaufen. Also klar würde ich, also klopfe ich jetzt anders, aber es ist basiert genau auf dem gleichen methodischen Vorgehen und es ist unheimlich effektiv. Also ich kann unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich nur empfehlen, sich da auf den Weg zu machen, weil wir dürfen uns das so vorstellen wie das Fundament, auf dem wir stehen. Wenn das Fundament halt ein Moor ist und irgendwie sehr unzugänglich, dann laufe ich da drauf auch wackelig und bleibe mit meinen Schuhen drin stecken. Wenn ich aber wenigstens eine Wiese habe oder eine Schotterpiste, dann kann ich da drauf viel besser laufen. Deswegen macht sich das dann auch in allen Lebensbereichen so bemerkbar und es verleitet einen wirklich oder es führt einen in eine ganz andere Freiheit. Ich, also unbezahlte Werbung an dieser Stelle, aber wenn ihr euch da wirklich auf die Glaubenssatzweg begeben wollt, dann kann ich euch wärmstens das Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in mir muss Heimat finden, empfehlen.
Das war mein erstes Buch, so wo ich dann an mir gearbeitet habe.
Oh, wie schön.
Ja.
Dann kennst du es auch.
Ja, da war ich noch ganz, da war das ganz relativ neu, war irgendwie Anfang 20.
Ja, genau.
Gab es das da schon? Ja.
Ja.
Oh ja, da habe ich angefangen, mit mir zu arbeiten. Das war so eins der ersten Bücher.
Und also ich kann das wirklich empfehlen, weil das jetzt nicht für den Fachmann oder die Fachfrau geschrieben ist, sondern für jedermann. Man braucht auch keine psychologische Vorkenntnis oder irgendeine Vorkenntnis. Stefanie Stahl beschreibt es in sehr guten, einfachen Worten, wie man an die Glaubenssätze kommt. Sie beschreibt die positiven Glaubenssätze mit einem Sonnenkind und die negativen Glaubenssätze mit einem Schattenkind, das sie vorstellt, dass jeder sich erarbeiten kann. Und das ist unheimlich wertvoll, eine tolle Hilfe, um da Schritt für Schritt ranzukommen und für sich einfach mal klar zu kriegen, worum handelt es sich. Weil es kann ja auch sein, dass man einfach, dass einem nicht so leicht fällt, reflexiv an verschiedene Themen ranzugehen. Julia, wir beiden sind ja Analytiker und uns fällt das sehr leicht. Aber wir sind da auch einfach schon sehr geübt. Und wenn Menschen das einfach nicht so gewohnt sind und nicht so viel geübt haben, dann kann das Buch eine sehr gute Hilfe sein, sich da auf den Weg zu begeben. Dann hat man auch nochmal alles erklärt. Da gibt es dann Kopievorlagen und sogar Vorlagen, die man direkt beschreiben kann. Also man hat auch schon alles dabei. Das finde ich immer eine sehr gute Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall, ja. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Empfehlungen sind, würde ich euch auch gerne in den Shownotes das Video von Laura Marlina Seiler verlinken. Die hat eine EFT-Klopf-Session auf YouTube gemacht mit negativen Glaubenssätzen. Das ist sehr schön. Ich habe es mir extra vorher nochmal angeguckt. Und sie macht das wirklich sehr, sehr toll. Also wenn du dann wirklich so eine Mitmachanleitung haben möchtest, dann kann ich dir das nur sehr ans Herz legen. Dann versuche ich wieder, was zu verlinken. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Muss ich mir aufschreiben. Was wollte ich nochmal verlinken? Genau, ja, aber das Buch und das Video ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, ihr habt da jetzt irgendwie nochmal einen anderen, neuen Einblick da gewonnen zu dem Thema, was ja wieder überhaupt nicht oberflächlich war bei uns, ja. Das gibt es hier Gott sei Dank nicht, diese 0815-Sprüche. Da reagiere ich ja schon fast allergisch drauf, muss ich sagen, auf das, du musst nur das und das machen, es ist alles dein Mindset, bla bla.
Ja,
Ja,
Kalender und so.
wenn es so einfach wäre, denke ich mir immer, dann wäre ja keiner irgendwie so.
Ganz genau. Wenn es so simpel umzusetzen wäre, ohne Widerstand, dann würden wir es doch tun.
Ja, würden wir nicht alle mit 10 positiven Affirmationen aufstehen, wenn es wirklich was bringen würde?
Ja.
Wirklich, wirklich? Aber deswegen ist ja die Folge auch 46 Minuten jetzt gerade schon lang, was ja wieder zeigt, wie wenig oberflächlich es ist. Genau, aber ich glaube, wir haben das Thema jetzt ganz gut sozusagen aufgearbeitet. Und ja, wer jetzt gedacht hat, oh, ich kriege jetzt die einfache Lösung, siehst, es ist wie immer schon ein bisschen Arbeit auch an sich selbst, aber ich kann es nur immer wieder sagen, es lohnt sich so, so sehr, seine Themen anzugucken, zu beginnen, mit sich zu arbeiten. Die Lebensqualität steigt einfach.
Ja, absolut. Und weißt du, ich glaube, natürlich haben wir hier jetzt keine Liste von Glaubenssätzen und jeder kann sich hier jetzt irgendwas raussuchen. Aber für mich, aus meiner Denke heraus, ist doch, wenn ich weiß, wie, ist doch die Hälfte des Weges schon geschafft. Wenn ich weiß, wie ich das mache, dann ist doch der Sieg schon heimgeholt. Deswegen finde ich das sehr hilfreich, was wir hier machen.
Ich finde auch super, was wir hier
Na?
machen.
Ja, deswegen eine einfache Lösung ist es vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Wegmodell.
Sehr schön, gut. Ich würde sagen, das ist doch jetzt ein schöner Abschluss. Schreibt uns gerne eure Glaubenssätze, wie ihr da schon dran gearbeitet habt oder ja, einfach eure Gedanken dazu, was euch noch interessiert. Wir machen auf jeden Fall weiter so. Und immer schon, vielleicht machen wir auch mal so ein kleines Q&A oder sowas, so spezielle, mal einfach so eine Q&A-Session macht, wo dann so Fragen gesammelt wird und dann, das ist, glaube ich, auch mal ganz interessant, können wir auch mal machen. Mir gerade so eingefallen, ja, also falls ihr Fragen habt, könnt ihr die auch schicken und ja, dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Bewertet den Podcast gerne positiv. Da freuen wir uns sehr. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, alles Gute.
Tschüss.
Ciao.